Wir schauen uns heute die allgemeinen Voraussetzungen der Markenverletzung an. Und hier seht ihr das Schema und das solltet ihr wirklich auswendig lernen. Oder ja, man kann es auch in gewisser Weise aus dem Gesetz ablesen. Ihr seht es hier, § 14 Absatz 2. Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, das ist hier die markenmäßige Benutzung, ja, dann und dann Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, das ist der Kollusionstatbestand und ja, die Benutzungshandlung, die folgt dann aus dem Absatz 3. Wir schauen uns heute all diese Voraussetzungen an. Das sieht nach viel aus, ist es aber nicht. Erster Prüfungspunkt in eurem Schema oder in unserem Schema ist die Marke. Hier solltet ihr unbedingt in der Klausur das Trennungsprinzip ganz kurz erwähnen. Also ich würde so 2-3 Sätze in der Klausur hier schreiben. Ein Beispiel, das DPMA trägt die Marke Optik für augenärztliche Dienstleistungen in das Markenregister ein. Der Markeninhaber macht jetzt einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Absatz 5 Absatz 2 gegen O geltend. So, jetzt müsst ihr das Trennungsprinzip beachten und das Trennungsprinzip, was ihr dann in der Klausur erwähnt, besagt das Folgende. Der Bestand der Marke wird im Verletzungsverfahren nicht in Frage gestellt, also der Verletzungs- oder der Richter im Verletzungsverfahren prüft also nicht, ob die Marke überhaupt hätte erteilt werden dürfen. Also der Richter im Verletzungsverfahren, der sieht, die Marke ist im Register eingetragen, zack, dieser Prüfungspunkt plus. Der Richter im Verletzungsverfahren schaut dann nicht, hey, hätte diese Marke überhaupt erteilt werden dürfen. Optik für augenärztliche Dienstleistung, § 8 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2, müssten die nicht einschlägig sein? Das macht der Richter im Verletzungsverfahren nicht. Das macht der Richter im Nichtigkeitsverfahren. Aber wir sind ja im Verletzungsverfahren, weil der O hat hier in unserem Beispielfall möglicherweise das Markenrecht verletzt von dem Markeninhaber. Und in diesem Verletzungsverfahren wird dieser Bestand nicht in Frage gestellt und ihr prüft einfach weiter. Dieses Trennungsprinzip gibt es auch im Patentrecht und da ist es sogar noch stärker ausgeprägt, weil wie ihr hier sehen könnt, kann man im Markenrecht noch viele Einwendungen geltend machen im Verletzungsverfahren. Ja, aber dieser erste Prüfungspunkt, da sagt ihr zumindest bitte in der Klausur Trennungsprinzip, der Bestand der Marke wird nicht überprüft im Verletzungsverfahren. So, der Sinn und Zweck hierhinter ist natürlich Gewaltenteilung. Also wenn das Deutsche Patent- und Markenamt, also die Exekutive, gesagt hat, hey, das ist okay, das tragen wir in das Markenregister ein, dann soll die Judikative jetzt nicht im Verletzungsverfahren sagen können, nee, das geht nicht. Okay. Gut, zweiter Punkt, Aktivlegitimation, super einfacher Punkt. § 7 Markengesetz sagt, Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können sein natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften mit Rechtsfähigkeit. Nummer 1, Tante Emma. Tante Emma ist eine natürliche Person. Nummer 2, die Adidas AG. Das ist eine juristische Person. Und Nummer 3 könnt ihr hier euch anschauen. Insbesondere sei hier mal die Gesellschaft bürgerlichen Rechts erwähnt, die ja jetzt in den letzten Jahren unumstritten rechtsfähig geworden ist, sage ich mal, durch so einen Rechtsprechungswandel. Aber okay, also unter die Nummer 3 fallen ganz viele Sachen, insbesondere die GbR. Jetzt wollte ich nur ganz kurz den Sinn und Zweck der Aktivlegitimation nochmal hier ganz kurz erläutern, weil das gibt es überall in der ganzen Rechtswissenschaft. Das Problem ist das Folgende. Es soll sich nicht jeder echauffieren können, hey, das ist jetzt mein Problem. Hey, ich soll jetzt klagen. Nein, das soll nicht der Fall sein. Also, hier ist eine Frau und die stört sich daran, dass hier Männer auf der Baustelle am Arbeiten sind, obwohl die Frau einfach nur vorbeigefahren ist. Und die Frau sagt jetzt, hey, da hinten wohnt eine Familie. Die hat ein neugeborenes Kind und diesen Lärm, den ihr hier macht, das schadet dem Kind. Und hier sagt dann der Baustellenarbeiter zu Recht, hey, wenn wir die stören, dann sollen die zu uns kommen. Nicht irgendwie eine random Person, die gerade hier auf der Straße, die gerade hier an der Straße am Laufen war, sondern die sollen den Anspruch geltend machen. Nicht irgendeine Person, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist der Sinn und Zweck der Aktivlegitimation. Gibt es auch bei der Verfassungsbeschwerde, bei der Beschwerdebefugnis. Da muss man zumindest möglicherweise in seinen Grundrechten verletzt worden sein. Das gleiche im Verwaltungsrecht. Okay. Gut. Das waren die ersten beiden Punkte. Jetzt kommen wir zum Eingriff in den Schutzbereich. Und hier auch der erste Punkt wieder ist super einfach. Die Benutzungshandlung. Die Benutzungshandlungen sind im § 14 Absatz 3 beispielhaft aufgezählt. Das seht ihr hier an dem insbesondere. Also Nummer 1, das Zeichen auf Waren oder Dienstleistungen oder ihre Aufmachung oder Verpackung anzubringen. Okay, also ich darf jetzt nicht Getränke verkaufen und dann da Coca-Cola draufschreiben. Klar. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7 könnt ihr euch hier alle durchlesen. Das sind aber nur beispielhafte Benutzungshandlungen. Ihr solltet aber in der Klausur da einmal immer reinschauen. Häufig ist eine dieser Nummern einschlägig, aber es muss eben nicht eine Nummer einschlägig sein. Und das schauen wir uns jetzt bei diesem zweiten Prüfungspunkt anhand eines Beispielfalls an. Der Fall ist der folgende. Die F ist Inhaberin der am 21.04.1983 eingetragenen Wortmarke Flörop für unter anderem Blumenversanddienstleistungen. A ist Inhaberin der Marke Blumenbutler. Sie bietet unter ihrer Internetadresse blumenbutler.de den Versand von Blumen an. Dafür hat sie bei der Internetsuchmaschine Google sogenannte AdWords-Anzeigen geschaltet und hierfür das Schlüsselwort oder das Keyword Flörop gebucht. Bei Eingabe dieses Wortes als Suchwort erscheinen neben der Trefferliste jeweils in einem von der Trefferliste räumlich getrennten und mit dem Wort Anzeigen gekennzeichneten Werbeblock Werbeanzeigen von A. In dieser Anzeige und auf der verlinkten Internetseite der A, müsste es heißen hier, taucht das Wort Flörop nicht mehr auf. F gegen A auf Unterlassung aus 14 Absatz 5 Absatz 2 Markengesetz. Ich denke, das Problem ist klar geworden. Ich kann hier als YouTuber, sage ich mal, auch so Tags machen und diese Tags seht ihr nicht. Die sind halt im Hintergrund verwendet worden. Und wenn dann halt jemand in der Suchzeile, Strafrecht oder sowas eingibt oder BGBAT, dann kommt der möglicherweise eher auf meinen Kanal. Aber okay, das seht ihr halt nicht. Und das gleiche gibt es bei Google. Bei Google kann man, das müsst ihr euch auch so vorstellen, da kann man auch so Tags buchen. Dann aber für Geld, das hier bekomme ich kostenlos natürlich. Bei Google kann man die buchen und da hat jetzt unser A, der hat hier Flörop gebucht. Und wenn ihr dann bei Google Flörop eingibt, dann kommt hier, früher war es so, dieser Fall ist aus dem Jahr 2014, da stand hier Anzeige anstatt gesponsert. Und da war dann hier nicht flörop.de, sondern blumenbutler.de. Also die Webseite von der A. Und das hat natürlich die F gestört. Und deswegen stellt sich hier die Frage, wird denn die Marke Flörop hier benutzt im Keyword Advertising? Weil das ist ja eine subtile oder eine Benutzungshandlung des Zeichens im Hintergrund, nämlich nur als Keyword. Das ist hier das Problem. Okay, F hat eine Marke. Die F ist auch aktiv legitimiert. Das ist ein Unternehmen, Paragraph 7 Nummer 2. Ich weiß nicht, ist das eine GmbH oder so? Ist auch egal. So, Eingriff. Hier brauchen wir jetzt die Benutzungshandlung. Hier könnte man möglicherweise an die 14 Absatz 3 Nummer 6 denken, das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. Es könnte hier ja Werbung sein. Ja, die macht ja, die benutzt halt als Keyword Flörop und dann kommt so eine Anzeige, wenn man das googelt, Flörop. Okay, kann man möglicherweise, also kann man argumentieren, ich würde aber einfach sagen in der Klausur, das kann dahinstehen. Im Internet kann es neue Benutzungshandlungen geben, die halt noch nicht vom Markengesetz berücksichtigt wurden. Paragraph 14 Absatz 3 ist nicht abschließend, ist keine abschließende Aufzählung. Das sieht man hier an dem insbesondere. Und deswegen ist die Nutzung des Keywordes Flörop hier eine Benutzungshandlung. Dieser Punkt wirklich ein, zwei Sätze in der Klausur, das ist, ja, nicht der wichtige Punkt. So, der wichtige Punkt beim Keyword Advertising ist dieser hier. Wird die Marke Flörop in der eigenen, oder besser gesagt das Zeichen, wird das Zeichen Flörop in der eigenen kommerziellen Kommunikation verwendet? Und das ist das Problem hier. Hier soll eine Abgrenzung der täterschaftlichen Haftung zur Intermediärshaftung erfolgen. Hier verwendet A, also Bloom Butler, das Keyword, um die eigene Werbung auszulösen und dann die Nutzer von Google auf ihre Webseite, also auf die Webseite bloombutler.de zu leiten, wo dann die Waren und Dienstleistungen von der Bloom Butler GmbH angeboten werden. Und das ist eine Benutzung der Marke Flörop in der eigenen kommerziellen Kommunikation, weil dieses Zeichen wird benutzt eben für den eigenen Zweck, sage ich mal, und deswegen ist das hier zu bejahen. Ich mache mal ein paar Gegenbeispiele. Wenn nur eine Plattform bzw. die technische Voraussetzung bereitgestellt wird, dann liegt keine Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation vor. Ein Beispiel hier wäre F gegen Google. Google, die haben in ihrer Plattform jetzt eingegeben, hey, wenn Flörop kommt, dann soll wenn Flörop gegoogelt wird, dann soll eine Anzeige von Bloom Butler kommen. Aber das verwendet Google nicht in der eigenen kommerziellen Kommunikation, sondern Google, ja, stellt einfach nur diese Plattform bereit mit der Möglichkeit, Keywords zu benutzen. Also, ja, das ist nicht in der eigenen kommerziellen Kommunikation. Noch besser ist dieses Beispiel hier. Verkäufer V bietet auf eBay eine Fake Rolex an. Verletzt eBay hier die Marke von Rolex? Und hier ganz klar, derjenige, der doch hier die Täterschaft innehat, ist doch der Verkäufer V. Der Verkäufer V hat das Angebot eingestellt. eBay stellt nur die Möglichkeit bereit, eben Angebote auf deren Plattform bereitzustellen. Aber eBay handelt hier nicht in der eigenen kommerziellen Kommunikation, sondern stellt eben nur den Marktplatz bereit und daher verletzt eBay hier nicht die Marke von Rolex. Okay. Ja, dann wird das im Inland benutzt. Genau, das schauen wir uns ja gleich an. Gut. Das war dieser Punkt mit der eigenen kommerziellen Kommunikation. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich denke auch, das ist klar geworden. Das ist halt insbesondere problematisch bei diesen Plattformen. Gut, dritte Voraussetzung bei der Benutzungshandlung in unserem Schema ist im Inland. Und hier gilt das Territorialitätsprinzip. Habe ich noch mehr? Ah ja. Das DPMA trägt die Marke Optik für augenärztliche Dienstleistungen in das Markenregister ein. Der Markeninhaber macht einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Absatz 5 Absatz 2 Markengesetz gegen O geltend, weil O in Frankreich diese Dienstleistung unter dem Zeichen Optik anbietet. Okay, in diesem Fall seht ihr natürlich, Na, das wird nichts, weil der hat nur eine deutsche Marke, unser Markeninhaber. Und die deutsche Marke hat natürlich keinen Schutz in Frankreich oder schützt nicht in Frankreich. Die deutsche Marke schützt nur in Deutschland. Und deswegen ja, wird das hier nichts mit dem Unterlassungsanspruch. Anders wäre es natürlich, wenn der Markeninhaber eine Unionsmarke hat. Also das EU-IPO trägt die Marke Optik für augenärztliche Dienstleistungen in das Markenregister ein. Ja, dann könnte unser Markeninhaber definitiv einen Unterlassungsanspruch hier zumindest geltend machen, auch gegen jemanden in Frankreich, weil Frankreich ja zur EU gehört und die Unionsmarke schützt ja in der EU. Gut, das ist hier aber nicht der Fall. Eine deutsche Marke schützt nur in Deutschland, somit Minus. Okay, im geschäftlichen Verkehr, hier müsst ihr die Definition kennen. Die Benutzung muss im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit stehen und nicht lediglich im privaten Bereich stattfinden. Mein Lieblingsbeispiel hier ist das folgende. A kauft ein Fake-Trikot im Ausland. Erster Fall. A schenkt jetzt dieses Trikot seinem Sohn. Ja, das ist einfach nur ja, nett gemeint. Das findet nur im privaten Bereich statt, weil hier hat der A keine Gewinnerzielungsabsicht. Hier kauft der A auch nur ganz wenige Trikots. Also der hat vielleicht ein, zwei Trikots gekauft, eins für sich und eins für seinen Sohn. Das heißt, das ist alles noch privater Bereich. Wenn der A jetzt aber Händler auf eBay ist und er kauft jetzt im Ausland hunderte Fake-Trikots, ja dann, und dann handelt er natürlich auch noch mit Gewinnerzielungsabsicht, ja dann verkauft er das auf eBay und das wäre dann eine Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr. Das heißt, ihr müsst hier insbesondere Menge und Gewinnerzielungsabsicht berücksichtigen und damit dann argumentieren. Also wenn man viel kauft und mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, dann im geschäftlichen Verkehr zu bejahen. Gut, ohne Zustimmung, ja, der Lizenznehmer hat Zustimmung, klar, aber ist eh kein Problem in der Klausur, weil wenn jemand Zustimmung hat, dann ja, macht der Anspruch aus 14 Absatz 5 Absatz 2 gar keinen Sinn. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Das waren die allgemeinen Voraussetzungen, bis auf eine, nämlich die markenmäßige Benutzung. Die schauen wir uns im nächsten Video an, weil die ist deutlich problematischer. Perfekt, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.